Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute soll es um eine Ranking-Studie gehen, und zwar um die von SEMrush. Die habe ich gestern veröffentlicht in Facebook und das hat für sehr viel Wirbel gesorgt. Nicht, dass ich sie veröffentlicht habe, sondern die Daten, die in der Studie drin sind, haben für sehr viel Wirbel gesorgt. Und so Ranking-Signale, wie kann man jetzt gut in Google und Co. ranken, die sind ja mal heiß umstritten, weil da geht es natürlich direkt um Reverse Engineering. Und ja, ich gehe mal ganz pragmatisch daran und gehe mit euch einfach mal diese Faktoren durch, die da besprochen wurden. Wait.
The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst? So, meine Lieben. Gestern habe ich eine Ranking-Studie entdeckt. Das liegt ja, da ist der Schwachpunkt grundsätzlich bei mir, weil diese Studie ist, glaube ich, aus dem Sommer. Ich glaube, Juni oder Juli habe ich gelesen. Und die Studie, die ich hier besprechen will, ist von SEMrush. Das habe ich gestern auch mal gepostet in Facebook. Und wie es immer so ist, wenn so eine Studien irgendwie veröffentlicht werden und manche Leute davon auch noch nicht selbst erfahren haben, dann kommen immer die ganzen Leute, die wissenschaftlich daran gehen und nehmen jetzt diese Studie massivst auseinander. Das ist auch in meinem Post so gewesen und das finde ich eigentlich auch ganz okay. Ich will mal sagen, wie ich an dieses ganze Thema Studien rangehe. Ich glaube gar keiner Studie. Ich konsumiere Studien, weil ich einfach so ein paar Meinungen zusätzlich haben will. Und wenn die von großen, mir vertrauten Tool-Anbietern kommen, dann denke ich immer, okay, die haben mehr Daten als ich, deutlichst mehr Daten als ich. Also wird da schon ein bisschen was dran sein. Und sie haben natürlich auch das Interesse, eigentlich nicht zu faken, sondern so wissenschaftlich wie möglich diese Analysen zu planen und zu veröffentlichen. Da ich viele Leute von den Tool-Anbietern halt auch persönlich kenne, weiß ich, dass das Perfektionisten sind, oftmals Leute, die sehr, sehr wissenschaftlich an die Themen rangehen. Und ja, da lege ich mich einfach zurück und denke, ja, ich bin selbst nicht so wissenschaftlich getrieben, sondern bin Pragmatiker. Also ist für mich cool, Leute zu kennen, die halt wissenschaftlich daran gehen, und dann gucke ich mal auf die Daten, die da drin sind, und dann sage ich, okay, ja, dem kann man vertrauen. Und jetzt kommt aber die Sache, die wichtig ist, nämlich ich probiere immer das, was da drin steht, mit dem zu matchen, was ich persönlich mache. Und das ist meine Top-Empfehlung für diesen Podcast eigentlich für dich schon. Glaube nie irgendeiner Studie da draußen, sondern arbeite so viel und akribisch an eigenen oder an Kundenprojekten, dass du so viele Daten wie möglich hast, wo du denn deine eigene Wahrheit bilden kannst. Das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Und nichts anderes mache ich eigentlich. Ich gehe genauso an das Thema ran, aber immer gematcht damit, dass ich eben, ja, wenn Markus Tober zum Beispiel von Sedgmetrics seine beliebten Studien da rausgibt, dann gucke ich mir die an und schaue, ob das mit meinen Feldern so deckungsgleich ist. Und entweder es sind manche Sachen, die sind bei mir anders, dann gewinnt eigentlich immer das, was meine Erkenntnis ist. Oder manche Sachen sind deckungsgleich und ich sage, okay, da bin ich auf der richtigen Linie unterwegs und da ist das Datenset genauso wie bei denen. Also ich mag schon so eine Studien, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich mein eigenes Datenset habe und akribisch arbeite und sammle, weil das, was du hast, die Daten von deinen Seiten, nicht das, was in so einer Studie overall irgendwie betrachtet wird, sondern das, was du hast, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, wenn du die Daten natürlich richtig interpretierst, keine Frage, aber das ist die Wahrheit und die hast du allen voraus, die in deinem Konkurrenzumfeld halt auch mitsteppen und natürlich sogar den voraus, die in anderen Bereichen mitsteppen, aber die spielen ja eigentlich sowieso gar keine Geige. Also, nochmal zurück zur Basis. Ich will ja heute hier mal auseinandernehmen, diese Ranking-Studie von SEMrush. Und da geht es natürlich ganz klassisch darum, was muss ich auf meiner Seite machen, damit ich cool ranke. Und ich bin eigentlich hängen geblieben auf der Studie, weil in den Ergebnissen, im Fazit, Sachen drinstehen, die ja sehr oberflächlich will ich nicht sagen, aber die eigentlich so pragmatisch dem entsprechen, wie ich selbst auf Seiten raufgucke, die aber jetzt nicht sehr hochwissenschaftlich geclustert sind. Aber gerade das fand ich spannend, weil ich es von Tool-Anbietern eigentlich immer ein bisschen anders gewöhnt bin. Und ich hatte ein paar Fragezeichen. Da die Diskussion in Facebook auch so hitzig war, glaube ich, dass auch ein paar andere noch Fragezeichen hatten. Aber wie gesagt, mir ist es dann immer in der Tiefe viel zu wissenschaftlich. Was ich hier heute machen will mit euch, ist, dass ich einfach mal diese Faktoren durchgehe und meine Perspektive dazu streue, damit du einen Wert mehr hast. Jeder, darum geht's ja auch, dass du deine eigenen Daten hast, dass du dir so eine Analysen anguckst und dass du vielleicht sehr viele Meinungen von anderen Leuten sammelst, die auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und da ist es wie bei einer Nachrichtenlage. Du solltest nicht das glauben, was nur die Tagesschau sagt, sondern guck dir alle anderen Sender auch an und lese Tageszeitungen oder hör Inforadio, um dir sehr viele Meinungen zu holen. Und dann probier deine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen, aus der Mehrheitsmeinung oder aus den Perspektiven, die du daraus gewinnst. Und dann, glaube ich, fährst du am besten. Renn nie dem weißen Hasen hinterher. Das ist sowieso eine Empfehlung, die ich immer für dich da parat habe. Also lass uns mal aber diese Faktoren durchgehen. Als erstes steht hier Direct Website Visits. Ja, also nach meiner pragmatischen Philosophie ist es immer so, dass wir als Suchmaschinenoptimierer oder grundsätzlich als Online-Marketer immer natürlich für Traffic sorgen müssen. Das ist doch die Basis. Und wenn wir Traffic auf unserer Seite haben, weil wir in irgendeiner Marketingdisziplin cool gearbeitet haben, dann ist das ein Faktor. Ein Faktor für Erfolg, ein Faktor vielleicht für Marke, ein Faktor für Sichtbarkeit in der organischen Suche. Und wenn daraus Traffic generiert wird, dann hat Google sehr, sehr viele Möglichkeiten zu sehen, ob das jetzt relevant auch fürs Ranking sein kann. Und gerade diese Markensignale sind ja in der letzten Zeit extrem gewachsen. Die Erkennbarkeit oder die Ableitung, die Google da verbinden kann, die sind, glaube ich, in sich logisch. Also nicht immer, also natürlich werdet ihr mir jetzt immer entgegenhalten können, dass es Ergebnisse gibt zu bestimmten Bereichen, wo Spam vorne steht. Ja, natürlich steht da Spam vorne, aber das ist auch nicht so ein Business-Ansatz. Sondern wenn ich mit einem Business wirklich Marketing mache, dann probiere ich auch dauerhaft vorne zu sein und will mir nicht sagen lassen von irgendeinem Suchmaschinenoptimierer, dass das, was da vorne steht, so spammy ist, dass es irgendwann weggewatscht werden kann. Und genau das kann eben passieren. Und so würde ich halt in meiner Empfehlung nie arbeiten. Also viel Traffic zu generieren, ist ein Schlüssel zum Erfolg, auch ein Schlüssel, um Rankings vielleicht nachher indirekt beeinträchtigen zu können oder beeinflussen zu können. Die Frage ist natürlich, wo haben die jetzt die Daten her, dass die bewerten können von SEMrush, dass das so ein mega Ranking-Faktor ist. Die Kette schließt sich mir nicht ganz, aber das liegt vielleicht an meinem Intellekt. Dann Time on Site. Ja, ich glaube, wenn ich nach all den Jahren jetzt auch mit holistischem Content eins sagen kann, für mich persönlich, und es ist nur meine persönliche Meinung, dann ist die Time on Site und damit verbunden natürlich den Content, den ich gebaut habe, der natürlich dazu verleiten soll, länger auf der Seite zu bleiben, der Schlüsselfaktor eigentlich, um zumindest zu simulieren, dass es eine Kundenzufriedenheit auf meiner Seite gibt. Deswegen ist das für mich so ein Schlüsselfaktor und ich finde es halt cool, dass der oben ist. Die Frage ist wieder, wo sind die Daten hergekommen? Erschließt sich mir auch nicht so richtig. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, die Leute sehr lange auf einer Seite zu halten. Und jetzt kommen vielleicht wieder die ganzen Leute aus der Ecke, die sagen, nee, kurze Inhalte können auch total cool sein. Und den User eben auch die Antwort schnell und kurz liefern und der ist dann wieder weg und ist vielleicht begeistert. Das kann für mich in meiner Welt überhaupt nie Ziel sein. Dass Leute auf meine Seite kommen, eine Antwort finden, die kurz und prägnant ist und dann wieder wegspringen. Nee. Also mein Ziel muss doch sein, die Leute wirklich zu binden, zu faszinieren, vielleicht überzuleiten, dann wirklich auf andere Seiten und wirklich eine Identifikation zu haben, eine lange Zeit zu haben, wo die Leute sich auch mit meiner Marke identifizieren. Das ist doch der Schlüssel zum Erfolg und nicht, dass die schnell wieder wegspringen, weil sie eine Antwort gefunden haben. Klar, wenn ich die Wikipedia bin, aber selbst die Wikipedia wird so nicht denken. Sorry, also die machen da eigentlich einen besseren Marketing-Job als manche Leute, die da draußen sagen, die kurzen, schmalen Inhalte sind halt wichtig. Okay, nächster Punkt ist Pages per Session. Mal davon abgesehen, wie jetzt die Ableitung wieder da ist. Da habe ich sowieso viele Fragezeichen bei der Studie. Ist es so, dass ich das natürlich hinkriegen will, aber es ist nicht die schiere Anzahl an Seiten, die jetzt auf meiner Seite besucht worden sind, sondern ich muss nur dafür sorgen, dass Seiten, die relevant sind, die vielleicht auch von informationsorientierter Seite in die Conversion reinfließen, dass diese Ketten sauber sind. Ob die dann noch zu einem anderen Bereich gehen, in meinem Online-Shop oder in meinem Magazin, ist doch egal. Meistens kommen die Leute mit einem relativ harten Fokus auf eine Seite, wollen eine bestimmte Sache haben oder sich informieren zu einer Seite. Und wenn sie sich informiert haben und dann kaufen wollen, dann ist meistens die Kette ja beendet, weil dann das Ziel erreicht ist und dann macht man seinen Laptop zu und dann geht man schlafen oder so. Dass jetzt irgendwie die Leute bei großen Konstrukten jetzt wirklich seitenweise jetzt irgendwelche Domains durchgehen, das glaube ich in meiner Welt auch nicht so der Fall, sondern ganz wichtig ist, zumindest für Webmaster, wenn ihr optimiert, dass ihr diese Ketten von Information zu Transaktion oder vielleicht auch umgekehrt von Transaktion, ich will noch nicht kaufen, habe noch ein Informationsinteresse, weil ich noch Frage habe, zu Informationsseite und wieder zurück zur Conversion-Seite, dass ihr die sauber hinkriegt und dann ist das meiste schon eigentlich richtig umgesetzt. Bounce Rate, natürlich arbeiten wir dafür, dass wir eine geringe Bounce Rate haben, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, aber wo kommen die Daten her? Ich weiß ja selbst oftmals nicht, das heißt oftmals, ich kann selbst auch nur ableiten, wie die Bounce Rates auf meiner Seite sind, weil die eigentlichen Back-to-Serp-Raten, die habe ich nicht, die hat nur Google und ich kann jetzt nur irgendwie Absprungraten hochrechnen vielleicht, weil ich meine, die Bounce Rate von Analytics als Basisfaktor nehme, um vielleicht eine Prognose zu machen, wie hoch die Wertigkeit ist. Die reine Wertigkeit kriege ich ja nirgendwo ausgeliefert. Deswegen ist der Wert für mich relativ, also der ist wichtig, aber da ich ihn nicht kontrollieren kann, richtig nicht matchen kann, ist er für mich halt schwer zu greifen, wie ein Stück Kernseife, was feucht ist und die eigentlich immer aus den Händen flutscht. Dann die Anzahl der Domains, die auf deine Seite verlinken. Das ist für mich eine mega relevante Größe. Und ihr wisst ja, dass ich immer davon gesprochen habe in den letzten Podcasts, dass es sowas nach Pinguin-Update gerade wie eine Link-Lähmung gegeben hat. Die löst sich jetzt gerade wieder auf und wir haben massivst geht es wieder in Richtung Link-Building, aber natürlich nicht in Richtung Link-Building, wie wir es früher gemacht haben, sondern schon sehr, sehr intelligent und in dem Bereich, wo ich mich bewege, ist es sehr, sehr intelligent. Ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die immer noch die Bullshit-Zeug da draußen machen und das teuer an Leute verkaufen. Aber das machen wir überhaupt gar nicht, sondern wir gucken wirklich nur noch nach Authority-Links, nach Links, die wirklich Traffic haben. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, die Unterscheidung Follow, No-Follow. Also wir wollen wirklich Links von Autoritäten haben. Und die kosten oftmals sehr viel Geld, aber die bringen halt wirklich die Hölle was. Und wer da in die Richtung nicht reingeht, der ist ja selbst schuld. Und genauso funktioniert Marketing. Ihr müsst euch bewusst machen, Marketing kostet Geld. Die Zeiten von kostenfreiem SEO, die sind so gut wie vorbei. Und wenn die Leute über Nischen sprechen und ich mache hier eine Nischenseite und da noch eine Nischenseite und noch hier eine Nischenseite. Mann, ey, darauf kann man doch sein Leben nicht begründen. Ihr habt so die Möglichkeit, im Internet wirklich Geld zu verdienen und dauerhaft Geld zu verdienen. Und dann macht doch nicht immer dieses Nischending. Die wenigsten Leute da draußen, die ich kennengelernt habe, haben es wirklich über die Jahre verstanden, sich von Nische, also von guter Nische, ist wie diese Wurstwerbung, zu hangeln und damit wirklich sauberes, gutes Geld zu verdienen oder haben in ihrer Nische so viel Geld verdient, dass sie einfach mal ein paar Jahre sich auch ausruhen können. Also da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Aber die Anzahl der verlinkenden Domains für mich ein riesengroßer Wert. Da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du da sehr hochklassig bist und sehr, sehr variabel bist. Dann die Anzahl der totalen Backlinks. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Fan von Domain-Links, dann wird bei mir in meiner Vorstellungswelt jetzt nicht die Anzahl der Links zählen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich die ausgewählten Ziele auch dann von mehreren Links, Linkgebern oder von einer Quelle mehrere Ziele zu bespielen. Klar, also das solltest du schon machen. Aber die reine Anzahl an Backlinks, also wir haben wirklich Kundenprojekte, wo wenig Links drauf sind. Also jetzt so im Bereich 30 bis 50 Links. Die rocken aber richtig in Bereichen, die auch teilweise sehr umkämpft sind, weil wir wirklich nur mit diesen Authority-Links gearbeitet haben. Und ein bisschen unterfüttern tun wir das natürlich immer noch so mit Forengeschichten, aber auch da wirklich nur mit Profilen, die wieder Trust haben. Also ich kümmere mich überhaupt gar nicht mehr um Links, die irgendwie kein Trust haben und wo es nicht klare Signale gibt, dass die für was Gutes stehen. Ich muss mich ja sowieso immer irgendwie mit diesem ganzen Beschießen von Linkfarben auf Domains muss ich mich auseinandersetzen. Also dieses ganze Bad SEO in Richtung Linkbuilding, das Das nervt mich sowieso schon und zurzeit ist das ja, das ist wirklich ein Riesenthema. Und da muss ich auf der anderen Seite einen Gegenwert schaffen und kann nicht dieselben alten Techniken benutzen, sondern ich muss richtig coole Links haben, damit es Google leichter fällt, auch die schlechten Links von meinem Potpourri auszusortieren. Das kann eigentlich nur mein Ziel sein. Dann die Anzahl der IPs, von denen Links kommen. Ich persönlich muss sagen, ich gucke da über auf dieses Clustering gucke ich relativ wenig. Ich glaube, dass es noch eine Relevanz hat. Man sollte schon da ein bisschen drauf achten, aber bei uns hat es nicht so viel Relevanz, weil sich das eigentlich automatisch ergibt. Also du hast oftmals so natürlich Kundenkonstrukte, die auf einem Server liegen und die dann über eine IP-Adresse kommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so problematisch. Da fangen wir jetzt nicht großartig an, wenn es große Cluster sind, die jetzt nochmal aufzudröseln. Wir haben meistens so viele andere effektive Baustellen, dass wir jetzt nicht anfangen, irgendwie diese IP-Cluster auseinanderzuziehen für das eigene Zeug. Und bei dem anderen Zeug ergibt es sich eigentlich auch immer automatisch. Da muss ich jetzt nicht so megamäßig drauf achten. Ich gucke immer mehr auf die Domains und mit den Domains werden auch die IPs meistens sich auseinanderziehen und da gucke ich eigentlich am meisten drauf. Denn die Anzahl, also ich immer wenn ich sage denn die, dann meint es immer, dass ich an einem neuen Punkt bin, ja. Also denn die Anzahl der Follow-Backlinks, ja, da hat sich nichts dran geändert. Die guten Links, die ihr für teures Geld einkauft, die ihr auch für SEO für teures Geld einkauft, die sollten immer Follow sein. Da müsst ihr drauf achten und da haben sich auch ganze, ich nenne es jetzt mal Redaktionskörper, irgendwie gebildet, die nur dafür sorgen, dass auch wirklich diese Links verhökert werden. Und dann gibt es aber noch so einen Bereich von, und das zähle ich jetzt zu den indirekten Ranking-Faktoren, nämlich der No-Follow-Links. Und wir arbeiten hier im Kundenbereich sehr stark mit Follow-Links, aber, und das ist jetzt das, was vielleicht auf den ersten Punkt einzahlt, wir arbeiten auch sehr stark mit No-Follow-Links, wenn, und das ist jetzt das große Wenn, wenn wir darüber Traffic kriegen, und das wissen wir, wenn wir von Seiten eben meinetwegen Advertorials kriegen mit einem No-Follow-Link, der gesetzt wurde, weil es als Werbung auch gekennzeichnet wurde. Und da wissen wir aber, weil wir grundsätzlich den Kategorie-Traffic haben oder den Seiten-Traffic haben, wir wissen also oder können ein bisschen hochrechnen oder haben zumindest einen Conversion-Wert hinterher, den wir schon erstmal mit einer einfachen KPI belegen können, dass wir, wenn wir über die Start- oder über die Kategorie-Seite laufen mit unserem Advertorial, dass wir dann Traffic auf die Seite kriegen. Und wenn Traffic über so einen Link auf die Seite kommt, dann glaube ich schon daran, dass es ein Ranking-Signal ist, auch wenn es indirekt ist. Und da glaube ich auch, dass man da einkaufen könnte. Die Preise sind ja oftmals auch ähnlich, weil das eine vererbt sicherlich ja mehr Juice und wird oftmals natürlich ein bisschen tiefer in der Informationsarchitektur angesiedelt, aber wenn du direkt medienwirksam mit Advertorials, also mit richtigen Artikeln, also faktisch effektive SEO-Online-PR arbeitest, dann glaube ich, ist das ein cooles Signal und da würde ich auch immer viel Geld für ausgeben, wenn ich da an sowas rankomme. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema Content-Länge. Ist jetzt hier der nächste Punkt. Und ich als Verfechter, als Erfinder der holistischen Landing-Pages, der HLPs, kann natürlich jetzt nicht sagen, dass ja kurze Inhalte jetzt cool sind, sondern die Content-Länge ist entscheidend. Länge war schon immer entscheidend, aber die Content-Länge beim Online-Marketing ist jetzt wirklich entscheidend. Und jede Studie, auch die ich lese, wo es irgendwie auch um die Anzahl der Wörter geht, die auf einer Seite mindestens gebracht werden müssen, um eine Relevanz in den Top 10 zu haben, die steigt eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr an. Und ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, war so 1400 Wörter. Das ist immer so ein Mittelwert natürlich. Und ihr wisst selber, wenn ihr meinen Ausführungen manchmal Folge leistet, dass ich propagiere, dass ich unter 5000 Wörtern eigentlich überhaupt gar nichts mache, mit entsprechender Bebilderung, mit Videos etc. pp. Wirklich einen coolen Inhalt bauen. Und da ist Textlänge halt wirklich das, was wirklich relevant ist. Und auch das, und das sauge ich mir nicht aus den Fingern, sondern das, was eigentlich seit 2 Jahren von Google massivst belohnt wird. Weil natürlich die indirekten Faktoren auch mit einfließen, aber die Textlänge hat natürlich eine Relevanz. Und du sollst natürlich arbeiten, das sage ich ja auch immer wieder. Du sollst nicht nur einfach 5000 Wörter bauen, sondern du sollst dir so viel Mühe geben, dass die Leute auch vielleicht im Idealfall wirklich 5000 Wörter lesen, weil du aus einem langweiligen Text eine spannende Geschichte gemacht hast. Probier das doch einfach mal, daraus eine Geschichte zu machen, wie ein Comic oder wie irgendwie eine Bilderserie in einer Zeitung. Die machen es ja vor. Und Storytelling ist doch nicht nur so ein Wort. Wenn mir einer sagt, hey Marco, das, was du da erzählst, ist total richtig, aber das ist so sauschwer. Ja, das ist so sauschwer, und denk doch nicht, dass es uns hier so super leicht fällt, sondern es ist auch bei uns sauschwer. Aber das ist die Challenge, die Leute zu begeistern und auf der Seite zu halten. Und das hat eben auch, weil es von Google so belohnt wird, mit Seitenlänge zu tun. Und dann natürlich auch mit Verweildauer auf der Seite. Weil wenn ich länger lese, dann bin ich länger auf der Seite. Wenn ich ein Video habe, was 3 Minuten geht, bin ich 3 Minuten länger vielleicht auf der Seite. Wenn mein Video cool ist, wenn ich eine gute Bildstrecke habe, dann will ich vielleicht auch von oben werde ich verwiesen auf das nächste Bild und dann freue ich mich auf das nächste Bild. Das ist aber eigentlich unter meiner Buff-the-Fold-Grenze und dann scroll ich runter, bleib wieder länger auf der Seite. Die Techniken sind da alle bekannt, ihr müsst sie nur umsetzen. Und ja, es ist verdammt schwierig, aber das ist die Challenge und die zahlt sich aus. Dann als nächstes ist hier Website Security, HTTPS. Ja, also wir haben auf allen Seiten und allen bei allen Kunden, die wir auch betreuen, die wir reinkriegen, ist der erste Schritt immer HTTPS. Ich kann dir am Ende des Tages nicht sagen, ob es Ranking-relevant ist. Ich würde eher sagen, nein. Von meiner Gefühlslage hatte ich eigentlich nie eine Reaktion, wo ich denke, boah, da ist aber jetzt richtig was passiert. Boah. Also das war jetzt HTTPS, sondern eigentlich bleibt am Ende des Tages für mich übrig, dass Google sagt, sie wollen es haben, weil sie da einen gewissen Wert drin sehen, auch für den User. Und das, was es für mich wirklich relevant macht, ist einfach die Tatsache, dass der User durch diese Verschlüsselung einfach ein sichereres Gefühl hat und damit einfach ein besseres Trust-Erlebnis hat. Und deswegen glaube ich, dass es auch rankingmäßig einzahlen kann, aber sehr, 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 sehr indirekt. Dann die Anzahl, die Total-Anzahl der Anchor-Texte. Was immer das jetzt wieder meint. Meint das jetzt die externen, die Links, oder meint es intern? Nehme ich es mal einfach für mich auseinander. Die externen Anchor-Texte sind mega gefährlich. Das ist wirklich noch eine Größe, wo ich mich ganz schwer tue, die zu penetrieren. Wir arbeiten hier in der Agentur, kann ich ganz offen sagen, mit so einem Wert von 10-20%, indem wir noch Anchor-Texte relativ hart benutzen. Oftmals geht das bei den Links, die wir setzen, auch gar nicht, weil die Redaktionen über die Anchor-Texte entscheiden. Aber da, wo wir einen Einfluss drauf haben, wollen wir den Wert so zwischen 10-20% lassen. Mit dem arbeiten wir, mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich propagandiere ja immer, dass SEO natürlich die Herangehensweise ist, dieses Limit zu finden für sich selbst in seinem Thema, wo Google reagiert. Aber gerade im Link-Building, wir machen für uns selber natürlich ein bisschen was, aber wir arbeiten sehr stark halt und sehr viel für Kunden. Und da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf 30, wenn 20 gut funktionieren. Weil was soll am Ende passieren, dass mir die Domain um die Ohren fliegt? Weil ich jetzt irgendwie das übertrieben habe, das Spiel kann ich mir nicht leisten, kann sich kein Kunde leisten und will auch kein Mensch. In kleinen Schritten kann man sich da vielleicht rantasten, aber solange das funktioniert und mit den 10-20% funktioniert sehr gut, habe ich überhaupt gar keine Probleme. Die andere Seite ist natürlich interne Verlinkung. Achtet einfach auf die interne Verlinkung, wie eure Hierarchie ist, eure Seitenhierarchie in der Verlinkung. Dann habt ihr den Trust-Wert auch mit harten Anchor-Texten. Penalties gibt's in der internen Verlinkung nicht, sondern ihr bildet nur Strukturen ab. Das müsst ihr wissen. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Da könnt ihr schon ein bisschen Gas geben. Es wird ja sowieso nur der erste Anchor-Text gewertet in der internen und externen Verlinkung. Also ist doch auch scheißegal, wie oft ihr den Begriff da drin habt. Also alles gut, da würde ich überhaupt gar keinen Wert drauf legen. Dann Keyword im Buddy. Ja, was soll ich denn davon halten? Keyword im Buddy. Ich weiß, dass es, also in meiner Welt, wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann weiß ich, dass es ja Leute da draußen gibt, einschließlich Google, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, auch Inhalte, die relevant zu einem Thema sein können, wo das Keyword nicht auf der Seite drauf ist, die auch diesem Keyword zuzuordnen und dann vielleicht zu ranken. Ja, und aber ist das, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wenn ich mich selbst hinsetze, ich sage jetzt nicht mal, dass ich einem Texter einen Auftrag gebe, sondern wenn ich mich selbst hinsetze und einen Text schreibe und ich schreibe jetzt einen Text über Schuhe, dann setze ich mich doch nicht daran und zwinge mich dazu, jetzt das Wort Schuhe rauszulassen. Die Welt gibt's in meiner Vorstellung überhaupt gar nicht. Dass sie es technisch vielleicht auf Basis von Link und anderen Menschen und Signalen zuordnen können, ja, aber er hat doch nichts mit der normalen Welt zu tun. Also wenn normale Menschen in Anführungsstrichen über Schuhe schreiben, dann schreiben sie über Schuhe mit dem Wort Schuhe auf der Seite. Das heißt, das Keyword, wenn es denn Schuhe ist, gehört in den Body-Bereich. Natürlich, also wo soll es denn sonst hin? Deswegen, also die Wertigkeit verstehe ich nicht ganz und deswegen kann ich nur die Abgrenzung so ein bisschen ziehen zu dem, was da draußen so an Möglichkeit dargestellt wird. Aber wenn ich eine Seite habe, die sich konkret mit dem Text in allen wichtigen Bereichen im Titel, in der Description, in den H-Überschriften, in der Struktur, sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, dann ist da dann ist da das Keyword drin. Also was sonst? Also wenn ich beides mache und habe jetzt eine Seite, wo das Keyword weggelassen wird und eine, wo das Keyword gut gesetzt wird nach alten Ranking-Kriterien, welche Seite ist denn vorne? Doch nicht die, wo jetzt der Text nicht auftaucht. So Quatsch. Es sei denn, es kommen so viele Links dazu auf die Seite und Google kriegt diese Ableitungskette hin, dass es für das Thema relevant ist. Aber für diesen einen Fall arbeite ich nicht. So kann ich auch gar nicht, so diffus kann ich gar nicht gucken. Dann Keyword Density. Auch so ein Bereich, ja, ist es vielleicht schon überholt, dieses Wort? Es ist ja so wie mit Content Marketing oder Influencer Marketing. Da werden sich bei einigen von euch ja jetzt die Fußnägel hochdrehen. Was ein fataler Fehler ist, das habe ich schon oft gesagt. Aber Keyword Density ist so, ja, ich breche es jetzt mal runter. Wir beschäftigen uns hier gerade im Bereich holistische Landingpages. Da bauen wir ja nicht nur lange Inhalte, sondern wir beschäftigen uns sehr viel mit Vektormodellen, sehr viel mit WDF, IDF und mit Textzusammensetzung und Textoptimierung. Und wir beschäftigen uns damit sehr toolseitig. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt der Held bin hier in Vektorberechnungen für idealen Content. Überhaupt nicht. Aber das Coole ist, dass ich da pragmatisch bin und ich über die Jahre extrem coole Leute kennengelernt habe, von denen ich weiß, dass die Ahnung davon haben, die Tools gebaut haben, die ich benutzen kann, die funktionieren, wo ich halt einfach nur davon partizipiere, dass die Leute da Fachverstand haben. Ich muss doch selbst nicht jetzt der Semantic-Crack sein oder jetzt irgendwie der Vektor-Crack sein, sondern ich muss nur Leute kennen, die das drauf haben und muss die Tools von denen benutzen und dann bin ich halt relativ weit vorne. Das machen wir also intensiv. Da beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv mit. Und gerade wenn wir in holistischen Bereichen unterwegs sind, dann ist es ja so, dass wir sehr, sehr fokussiert arbeiten, aber trotzdem holistisch. Jetzt sagen mir die Leute, warten jetzt so, also fokussiert oder holistisch? Ja, beides. Und gerade dieses auf ein Keyword fokussierte, also wirklich den Fokus zu setzen auf ein Keyword, was Teil auch des Vektorkörpers ist, das ist halt wichtig. Und wenn ich es einfach runterbreche, ganz pragmatisch, sind wir dann wieder bei einer Keyword Density. Zumindest was das Keyword anbelangt, nicht was die semantischen Vektorwolken anbelangt. Da überhaupt nicht, das kommt noch dazu. Aber Keyword Density ist natürlich ein Teil, den könnte man wieder als Essenz rausziehen. Und dann hat das sicherlich auch eine Relevanz, die man noch, ja, zumindest, ja, irgendwie noch betiteln kann. Keyword im Titel, natürlich, muss da rein, gibt diese Welt nicht, habe ich eben schon gesagt, ich kann auch jetzt hier eine Seite ranken oder besser ranken, die das Keyword überhaupt nicht benutzt, sondern das Keyword gehört in den Titel, nach meiner Überzeugung, möglichst weit vorne, ohne Sonderzeichen davor, in den Titel und ganz schlimm, Sonderzeichen ohne Blank oder ohne Trennzeichen direkt zum Text ran, um eine bessere Conversion in den SERPs zu haben. Ganz schlimm. Funktioniert überhaupt nicht. Führt oftmals direkt dazu, dass die Seiten runtergerankt werden. Sondern wenn Sonderzeichen ganz vorne, wo ich überhaupt gar kein Fan von bin, gerade im Titel nicht, dann wenigstens mit dem Space dazwischen. Oder eigentlich Sonderzeichen erst nach dem Haupt-Keyword oder nach der Kombination, die ihr ranken wollt. Und dasselbe zählt für die Anzahl der Keywords im Titel. Da bin ich noch total oldschool unterwegs. Also ja, es gehört sicherlich einmal das Keyword rein. Ob es zweimal in den Titel gehört, mache ich abhängig von den Top-10-Ergebnissen. Wenn da mehr drin sind, und das ist eine Bauchentscheidung, immer und immer wieder. Das heißt, wenn ich sehr viele Ergebnisse habe, wo zweimal das Keyword gesetzt ist, dann nehme ich es zweimal. Wenn es nur zwei Ergebnisse sind, also ist eine Mehrheitsentscheidung. Danach entscheide ich mich, wie oft ich das Keyword in den Titel setze. Denn Keywords in den Metadaten, ja, da streiten sich auch viele Leute drum. Ich bin immer noch ein Fan der Description, weil ich an den indirekten Hebel über die CTR von der Description glaube. Und ich bin auch noch so ein Oldschool-Typ, dass ich denke, wenn Google in der Description das Keyword markiert, also immer noch fett setzt, dann wird es noch eine Relevanz haben. Das mag eine Mikrorelevanz sein, aber ich achte schon darauf. Das heißt, in meinen Fällen, in meinen Descriptions wird das Keyword oder die Keyword-Kombination immer relativ weit vorne zu finden sein und auch keine Sonderzeichen gleich zu Anfang kommen, sondern die kommen immer nach der Kernaussage und dann könnt ihr gerne mit irgendwelchen Sonderzeichen arbeiten, aber übertreibt's nicht. Mittlerweile fällt es ja eigentlich schon mehr auf, wenn du keine Sonderzeichen mehr benutzt, dann hast du eigentlich schon mehr Aufmerksamkeit, als bei alle anderen halt Sonderzeichen benutzt. Dann und als letzter Punkt, und da will ich auch abschließen hier zu dem Thema, ist Video on Page. Da muss ich nicht sehr viel zu sagen. Ich glaube, das Königsklasse ist in der Produktion sehr teuer, sehr aufwendig, im Storytelling sehr teuer und aufwendig. Es ist die Möglichkeit, eine höhere Verweildauer, eben wenn du ein cooles Video gemacht hast, auf der Seite zu erzeugen. Also für mich Königsklasse eigentlich im Contentbau. Für mich gehört das immer dazu, wenn du wirklich dauerhaft Top-Ergebnisse haben willst, dann gehört ein Video dazu. Und das sage ich auch nochmal, wer jetzt meinen HLP-Ausführungen noch nicht folgen konnte. Es ist ganz wichtig, und das ist eigentlich der treibende Faktor für ein Video, dass du die Signale, die von Google kommen, also aus YouTube, dass die halt auch auf das Video einzahlen. Das heißt, wenn du nur dein Werbevideo einmal in einen YouTube-Channel bringst und da keine Signale über das Video kommen oder gerade schlechte Signale kommen, weil keine Reaktion meinetwegen auf dem Video liegt und auch noch die Attention in YouTube Analytics halt vielleicht bei 3 Sekunden ist und dann die Leute abspringen, dann zahlt es eher negativ nochmal auf dein Video ein, grundsätzlich auch aus der Google-Welt. Deswegen achte darauf, dass du parallel, wenn du das Thema YouTube anfasst, dass du probierst, einen eigenen Kanal in YouTube als Marketingkanal wirklich zu etablieren und darüber wirklich coole Signale auf deine entsprechenden Seiten zu ziehen. Da bin ich ein Fan von. Also vieles von dem, was in der SEMrush-Studie jetzt drin war in großen Teilen auch meine Arbeitsweise. Deswegen fand ich sie eigentlich ganz cool, aber entspricht natürlich nicht so dem Regelwerk, wie eigentlich so Studien sonst aufgesetzt sind. Für mich war es aber cool, weil die Punkte einfach so nah an mir dran waren, dass ich das einfach mal für diesen Podcast jetzt genommen habe und mal die Themen mit dir durchgegangen bin. Gibt natürlich noch sehr viele andere Sachen da draußen, aber mal so, das sind jetzt hier vielleicht 15 Punkte gewesen. Mehr will ich dir auch gar nicht um die Ohren hauen. Also vielleicht habe ich die jetzt schon verloren und du langweilst dich. Das soll natürlich nicht passieren. Deswegen lasse ich die anderen aus. Aber jetzt hast du vielleicht mal eine kleine Spur. Probier das einfach mal zu kontrollieren mit den Sachen, die du sonst noch so hörst. Probier das mit deinen eigenen Daten abzugleichen, ob das auch so stimmt. Probier deine eigenen Penetrationstests zu machen. Und da verlass dich dann drauf und nicht auf die Aussagen von irgendwelchen Youngs oder Tool-Anbietern grundsätzlich. Da, ich werde in den Shownotes nochmal diese Studie auch verlinken, dann könnt ihr euch euren eigenen Reim dazu machen und auch nochmal den Post, wo die Diskussion stattgefunden hat zu dieser Studie. Die ein oder anderen wissenschaftlich herangehenden Leute werden da vielleicht begeistert von sein und da mehr mit anfangen können als ich in meiner Person. So, wenn dir dieser Podcast grundsätzlich gefällt, dann gib uns doch auf iTunes mal eine Bewertung. iTunes lebt davon, oder das Ranking unseres Podcasts, meines Podcasts in iTunes lebt davon, dass du eine coole Bewertung mit vielen Sternen abgibst. Aber du kannst auch eine ehrliche Bewertung abgeben. Wenn du denkst, es geht gar nicht, was der Young da erzählt, dann kannst du auch gerne uns bashen. Also ich will da überhaupt nicht nur Positives, aber doch, ich will nur Positives, aber ich lasse auch Negatives zu, wenn die halt berechtigt doch ist, ja, wenn die Kritik auch berechtigt ist. Sonst könnt ihr gerne im Blog Kommentare schreiben oder mich persönlich wie immer kontaktieren auf Facebook oder auf anderen Plattformen oder mir eine Mail schreiben. Das war's in dieser Ausgabe. Ich will nochmal dazu sagen, dass ich ja heute, und heute ist ja Mittwoch, und ich fahre heute oder fliege heute zur OMX und SEOCom. Das heißt, ich bin in Salzburg und werde da versuchen, noch ein paar coole Interviews mit Leuten zu machen zu ganz anderen Themen. Ich habe einen schönen Fragenzettel und da sind ein paar Themen drauf, die wirklich Human Marketing sind und das ist mir ganz wichtig. Und ich hatte ja auch in Facebook einen Aufruf gestartet, dass ich Frauen suche, die sich mal zu bestimmten Themen melden. Sprecht mich doch einfach nochmal an. Ich habe da wirklich Bock drauf, aber ihr müsst ein bisschen Arsch in der Hose haben. Ich weiß, dass es schwer ist, über bestimmte Sachen zu reden als Frau, gerade in der Szene, aber ich würde es ganz gerne mal probieren mit euch und es geht ja mal darum, ein bisschen breite Schultern zu zeigen. Und vielleicht sehen wir uns ja in Salzburg. Danach, jetzt Montag kommt dann wieder eine Ausgabe, die werde ich noch machen. Und am Mittwoch werde ich 2 Wochen in Asien sein, nämlich in Thailand. Und dann gucke ich mal. Entweder produziere ich noch was vor oder ich mache dann die Podcast aus Thailand. Ich habe mir zumindest vorgenommen, dass ich diesmal nicht 14 Tage Stillstand habe, sondern irgendwas wird passieren und lasst euch mal überraschen. So, das war's in dieser Ausgabe. 34 Minuten. Eigentlich müsste jetzt hier eine lange Version entstehen. Das hier ist hier so ein Twitter, weil ich halt heute zur OMX SEOCOM fahre nach Salzburg. Ich hoffe, ihr könnt das ertragen und mir verzeihen. Ich bin raus. Tschüss, euer Marco. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait.